Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Der Oktober, das ist der Weltmissionsmonat und der steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Landes Ägypten, beziehungsweise die Christen in Ägypten, die ja in den letzten Wochen und Monaten immer mehr in den Fokus der Gewalt geraten sind. Ja, und warum das so ist, warum immer mehr Christen in Ägypten verfolgt werden und da auch nicht mehr leben möchten, das ist heute unser Thema. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Domradio, die Sendung weltweit. Und der Oktober, das ist der Monat der Weltmission in der katholischen Kirche. Letzten Sonntag ist dieser Monat der Weltmission auch feierlich eröffnet worden, hier bei uns in Köln mit einem großen Pontifikalamt im Kölner Dom. Und Höhepunkt dieses Weltmissionsmonats ist der Sonntag der Weltmission am 27. Oktober, also übernächstes Wochenende. Dann wird in allen Gottesdiensten auch für Missio-Projekte gesammelt. Und in der Zwischenzeit, da sind zahlreiche Gäste aus Ägypten hier bei uns in Deutschland zu Besuch. Die reisen rum durchs ganze Land und sind auf Veranstaltungen unterwegs, um von ihrem Alltag zu erzählen, ihrem Alltag als Christen in Ägypten, in einem muslimischen Land. Und der ist oft nicht einfach. Immer wieder kommt es, wir hören das auch hier in den Nachrichten, zu gewaltsamen Übergriffen auf Christen. Zahlreiche Kirchen sind schon angezündet worden und irgendwie scheint es so, als würden Christen gerade zum Sündenbock gemacht für die schwierige politische Situation in Ägypten. Darum hat das päpstliche Missionswerk Missio auch die Christen in Ägypten in diesem Jahr in den Mittelpunkt des Weltmissionsmonats gestellt. Und das Motto lautet: Ich will euch Hoffnung geben und Zukunft. Und was es mit diesem Motto auf sich hat, das hat Missio-Präsident Klaus Krämer meinem Kollegen Gottfried Bohl mal erklärt.
Wir haben diesmal das Motto: Ich will euch Hoffnung und Zukunft geben. Es ist ein Wort aus dem 29. Kapitel des Buchs des Propheten Jeremia und soll auf die Situation in Ägypten die Aufmerksamkeit lenken. Das ist unser Beispielland bei der kommenden Aktion.
Dass Ägypten im Mittelpunkt in Aktion stehen soll, steht schon lange fest, erzählt Prälat Klaus Krämer, der Präsident des katholischen Hilfswerks Missio. Auch wenn damals, mitten im arabischen Frühling, kaum jemand ahnen konnte, wie dramatisch die Lage vor Ort noch werden sollte.
Es ist eine sehr unsichere Situation für die Christen im Land. Es ist einmal natürlich die wirtschaftlich unsichere Situation, die die Christen, die zum größten Teil auch zu den ärmeren Bevölkerungsschichten gehören, besonders hart trifft. Es ist die Sicherheitslage, die sehr angespannt ist. Es sind über 50 Kirchen in den letzten Monaten angezündet worden. Da fühlen sich die Christen bedroht. Und es ist insgesamt natürlich eine Situation, in der die Religionsfreiheit nicht im umfassenden Maße gewährleistet ist, in denen die Christen nicht dieselben Rechte haben wie andere Bürger.
Christen sind mit etwa 10% der Bevölkerung die größte Minderheit in dem Land am Nil, mit einer langen Geschichte. Soll doch der Evangelist Markus selbst in Ägypten gewesen sein. Dieses Land künftig ohne Christen? Das geht nicht, findet Pfarrer Joachim Schrödel, Seelsorger für die deutschsprachigen Gemeinden im Nahen Osten. Aber auch er sagt:
Man kann fast nur von Tag zu Tag leben. Wir wissen nicht, was übermorgen, erst recht nicht in 2 Wochen sein wird. Die Menschen sind sehr verunsichert, die Regierung tut quasi nichts und vor wenigen Tagen hat mir jemand gesagt, eigentlich haben wir gar keine Regierung, wir leben in einer Anarchie.
Viele Christen verlassen deshalb das Land aus Angst um Leib und Leben. Ägypten aber braucht sie, betont Missio-Präsident Krämer. Zumal die Christen auch besonders aktiv sind im Gesundheits- und Bildungswesen.
Wir unterstützen eine Vielzahl von Projekten, jetzt auch in den letzten Jahren noch mehr, um wirklich diese Solidarität mit den Christen in Ägypten zum Ausdruck zu bringen. Das sind Projekte beispielsweise im Gesundheitsbereich. Es gibt ganz vorbildliche Einrichtungen für Behinderte, Einrichtungen, in denen behinderte und nicht behinderte Menschen zusammenleben. Es gibt großartige Schulen in Kairo etwa, wo auch vor allem Mädchen die Chance haben, eine umfassende Bildung zu bekommen.
Überhaupt ist Bildung das beste Mittel gegen Extremismus und Armut, findet der Missio-Chef. Das Engagement der Christen sollte daher weiter von Deutschland aus unterstützt werden.
Die sozialen Projekte stehen natürlich grundsätzlich Menschen aller Religionen, aller Konfessionen offen. Und das ist in der gegenwärtigen Situation von besonderer Bedeutung. Direktes Werben für eine andere Religionsgemeinschaft ist im islamischen Kontext in der Regel nicht geduldet. Aber diese Präsenz im sozialen Bereich wird doch sehr geschätzt und ist im Letzten auch ein sehr sprechendes Zeugnis für den christlichen Glauben, weil diese Zuwendung gerade den Schwächsten der Schwachen gegenüber eben ein elementar christlicher Ansatz ist.
Ja, und mehr über diese Arbeit, aber auch darüber, wie es Christen in Ägypten ergeht, warum sie so häufig unterdrückt und verfolgt werden und warum viele auch nicht mehr in Ägypten selbst leben wollen, das erfahren Sie gleich hier bei uns im Domradio. Sie hören weltweit hier bei uns im Domradio und das Thema ist heute Ägypten und Ägyptens Christen. Ja, und rund 10% der 83 Millionen Ägypter, die gehören einer christlichen Religionsrichtung an und so rund 200.000, die zählen zur koptisch-katholischen Kirche, die mit der römisch-katholischen Kirche verbunden ist. Sie alle leben in einem muslimischen Land und das Klima in den vergangenen Monaten ist immer rauer geworden in Ägypten. Präsident Morsi war von den islamistischen Muslimbrüdern und er ist im Sommer aus dem Amt gejagt worden. Und jetzt, so scheint es, rächen sich die Fundamentalisten und die Salafisten an den Christen, die sich immer für Demokratie eingesetzt haben. Und so wurden in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Schulen, Restaurants und Museen angezündet, verwüstet und über 100 Kirchen aller christlichen Konfessionen sind in Brand gesteckt worden. Das Oberhaupt der koptisch-katholischen Kirche ist der Patriarch von Alexandria, Ibrahim Isaac Sedrak. Und ihn betrübt es sehr, wenn er wieder einmal die Nachrichten hört, in denen es um Massendemonstrationen geht, aber eben auch um gewaltsame Zusammenstöße und Tote in seinem Heimatland.
Bien sûr, personne n'est content. Il y a des difficultés, mais il faut comparer un petit peu maintenant et un mois avant.
Natürlich bin ich nicht zufrieden, aber wenn man das mal vergleicht, noch vor einem Monat war die Gewalt noch viel schlimmer. Natürlich geben sich die Fundamentalisten nicht geschlagen. Sie wollen Stärke zeigen und beweisen, dass sie noch da sind.
Faire partie de la démarche démocratique. Moi, je refuse le mot persécuté au début.
Aber ich möchte klarstellen, dass die Kopten in Ägypten nicht verfolgt, sondern diskriminiert und marginalisiert werden. Man wirft uns vor, wir seien keine richtigen Ägypter. Gerade die Salafisten und die Fundamentalisten nennen uns auch oft Untreue. Das stimmt aber nicht. Wir sind Teil der ägyptischen Gesellschaft und der Glaube wurde vielmehr zum vorgeblichen Grund für die Angriffe und die Ungleichbehandlung, um dem ganzen Land zu schaden.
Ja, und genau deswegen ist Patriarch Ibrahim auch der Meinung, dass es sich um ein innerägyptisches Problem handelt, in das sich der Westen, also Europa und die USA vor allen Dingen, nicht einmischen sollten.
Et donc, si les pays veulent aider l'Égypte, avant tout.
Und wenn ausländische Staaten uns helfen wollen, dann muss dies dem Willen des Volkes entsprechen. Diese Unterstützung können sie durch Solidarität und Kooperation ausdrücken und dem Staat helfen, politische Führungspersönlichkeiten auszubilden und die sozioökonomischen Probleme zu überwinden.
Avant tout, je dois reconnaître et remercier l'Église allemande.
In dem Zusammenhang möchte ich der deutschen Kirche und den deutschen Gläubigen danken, die uns mit ihren Gebeten und ihrer Solidarität unterstützt. Das ist wichtig, damit die Kirche ihre wirkliche Rolle wahrnehmen kann, nämlich als ägyptische Gemeinschaft zu funktionieren und am Wiederaufbau des Landes mitzuarbeiten. Ein Land, in dem Muslime und Christen gemeinsam leben.
Musulmans et chrétiens.
Und genau das ist die Idee des Weltmissionsmonats, nämlich Aufmerksamkeit schaffen für die Nöte der Christen in Ägypten und eben auch Solidarität, damit die Christen im Nahen Osten eine Zukunft haben. Und deswegen ist auch das Motto des Weltmissionsmonats: Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben.
L'espoir. L'espoir des chrétiens est toujours basé sur la foi chrétienne.
Als Christen basiert unsere Hoffnung auf dem Glauben. auf dem Glauben daran, dass der Herr Teil unseres Lebens ist. Und wir haben in den vergangenen Jahrzehnten gesehen, dass wir zusammen mit der Gruppe der gemäßigten Muslime einen gemeinsamen Weg beschreiten können. Und das gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Eine große Hoffnung, dass wir ein anderes Leben gestalten und die Schwierigkeiten überwinden können.
Dans le futur, qu'on est capable de changer notre vie malgré et à travers toutes les difficultés.
Das Oberhaupt der koptisch-katholischen Kirche, der Patriarch von Alexandria, Ibrahim Isaac Sedrak, war das zur Lage der Christen in Ägypten. Ja, und die Kopten, die sind ja eine der ältesten christlichen Gemeinschaften überhaupt. Was die nach Ägypten geführt hat und wo die Hintergründe und die Wurzeln liegen, das ist gleich unser Thema hier bei uns im Domradio weltweit. Etwa 10% der 84 Millionen Ägypter sind Christen. Und Angriffe auf diese Minderheit, muss man ja sagen, die gibt es seit vielen, vielen Jahren. Doch seit die Revolutionäre den Diktator Mubarak aus dem Amt gejagt haben, ist es noch viel schlimmer geworden. Man muss sagen, der Umsturz, der hat für die Christen vor allen Dingen Unsicherheit gebracht anstatt Freiheit. Präsident Morsi, der hatte dann zwar zugesagt, die Christen in seine Regierung einzubinden, doch dieses Versprechen, das hat er nicht erfüllt. Stattdessen sind unter den Muslimbrüdern die Attacken immer mehr geworden, die Attacken auf Christen. Und im April diesen Jahres wurde sogar erstmals die St. Martins-Kathedrale, also der Sitz des koptischen Papstes, angegriffen. Inzwischen sind die Islamisten zwar entmachtet, doch für die Christen ist die Situation trotzdem nicht besser geworden. Das geht vor allen Dingen deswegen, ist es so, weil von den aufgebrachten Anhängern der Muslimbrüdern immer noch neue Gefahr für die Gemeinden und vor allen Dingen für die Christen natürlich ausgeht. Und das alles aber, obwohl die Christen ja eine uralte Tradition in Ägypten haben. Es ist eine der ältesten christlichen Gemeinschaften überhaupt weltweit. Und hier bei mir im Studio ist Jan-Henrik Stehens. Er ist aus unserer Theologie-Redaktion des Domradios. Wo genau haben die Kopten ihre Wurzeln? Was hat sie nach Ägypten geführt?
Ja, wie du es auch schon sagtest, es ist eine der ältesten Kirchen überhaupt, die es gibt. Die Kopten beziehen sich oder berufen sich auf das Patriarchat von Alexandrien. Es gibt 5 Patriarche rund um das Mittelmeer und eines, das sind sozusagen die 5 Keimzellen des Christentums, und eins davon ist Alexandrien, und nach der Überlieferung nach soll der heilige Evangelist Markus der erste Patriarch dort gewesen sein, und darauf berufen sich alle koptischen Patriarche bzw. Päpste, und seitdem ist sozusagen die koptische Kirche die eigentliche christliche Wurzel vor Ort, und koptisch ist eine Kurzform, arabisch vom ursprünglich griechischen Ägyptisch. Das heißt also, die Kopten selbst sind eigentlich, sie sind die Ägypter, und das war bis zur Islamisierung des Landes auch synonym, dass die Definition der Religion wie auch der, des Volkes, der Nation sozusagen, dass das also einheitlich war.
In der Tradition berufen die sich ja auf die heilige Familie, die eben auch auf der Flucht war und dann in Ägypten Schutz suchte.
Das ist richtig, genau. Also das ist die Flucht nach Ägypten oder der Gang nach Ägypten, das ist ein Topos, der sehr alt ist. Das geht ja schon aufs Judentum zurück. Ne? Also Israel in Ägypten mit die Josefs Geschichte, dann aber auch die Flucht der heiligen Familie, wie du auch sagtest, nach Ägypten. Das alles ist natürlich ein Topos, also ein Stoff, der natürlich damit auch eng verwoben ist. Aber der christliche Ursprung geht auf den Evangelisten Markus zurück, und das ist immerhin erstes Jahrhundert. Und das ist sozusagen mit eines der ganz wirklich wesentlich urkirchlichen Elemente, die wir überhaupt haben.
Das heißt, die waren viel, viel früher da als im Grunde genommen die Muslime, logischerweise natürlich auch. Wie kam es denn dann eigentlich? Wir haben einerseits die koptisch-orthodoxen Gruppierungen und auf der anderen Seite eben die koptisch-katholische Kirche. Was ist da der Unterschied, beziehungsweise wie kommt es da zu dieser Zweiteilung?
Ja, die Kopten gehören zu den sogenannten altorientalischen Kirchen. Es hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Auseinandersetzungen gegeben. Gerade die ersten Konzile, die sogenannten ökumenischen Konzile, ökumenisch deswegen, weil alle Ortskirchen, alle Patriarchate sozusagen an diesen Konzilien beteiligt gewesen sind. Und schon beim Konzil von Chalcedon 451, da sind einige Kirchen, Ortskirchen sozusagen abgefallen. Es ging hier um die Definition der Gottesmutter, also der von Maria als Gottesgebärerin, was eigentlich weniger marianisch, sondern christologisch Bedeutung hat. Also in welcher Natur sehen wir Jesus Christus? Die theologische Frage war jetzt, sind göttliche und menschliche Natur in Jesus Christus, sind sie miteinander vermischt oder sind sie getrennt? Allerdings hat es eine politische Auseinandersetzung schon im Vorfeld gegeben, weil diese Kirchen, diese altorientalischen Kirchen, gar nicht dem Reichsverband angehörten und somit auch die durch den Kaiser ausgesprochene Einladung zu diesen Konzilien sich gar nicht angesprochen gefühlt haben und es ist auch schon mehrheitlich, also es ist schon mehr oder mehr eine Entfremdung zu den lateinischen Ortskirchen stattgefunden hat. Und so hat sich eigentlich diese Glaubensspaltung im Theologischen schon im Politischen eigentlich vorgebildet und daraus sind die altorientalischen Kirchen entstanden. Du sprachst jetzt noch die koptisch-katholischen an. Es hat immer wieder von römischer Seite Versuche gegeben, diese Kirchen, diese abgefallenen Kirchen, die sich natürlich selbst nicht als abgefallen sehen, sondern die sehen, dass wir als abgefallen sind. Genau. Es hat in den letzten Jahrzehnten aber auch schon wieder Annäherungen gegeben. Also das Verhältnis ist bei weitem nicht mehr so schlecht, wie es mal gewesen ist. Hat es natürlich immer wieder Versuche der Anbindung an Rom gegeben. Und das ist beim Konzil von Florenz im 15. Jahrhundert geschehen, allerdings auch nur pro forma und auch immer wieder durch Missionare, durch Franziskaner, durch Jesuiten vor Ort. Und somit hat sich eine Art Parallelkirche gebildet, die dieselben Riten hatten, dieselben Bräuche, dieselbe Liturgie, nur dass sie sozusagen die Verbindung nach Rom hatten, die Orientierung nach Rom hin. Und diese Kirche ist allerdings im Verhältnis zur eigentlich altorientalisch-koptischen Kirche marginal. Das sind nur wenige tausend Christen, die dieser koptisch-katholischen Kirche angehören. Die Mehrheit, eben die große Mehrheit der Christen in Ägypten, die gehören also zur klassischen koptischen Kirche.
Eine letzte Frage noch. Die koptische Kirche nennt sich auch die Kirche der Märtyrer. Das lässt Rückschlüsse darauf zu, dass offenbar die Kopten schon immer es schwer hatten in der Region.
Das ist richtig. Spätestens seit der Islamisierung Ägyptens, also seit dem 7. Jahrhundert, wo ja Nordafrika, was ja zumindest seit der Äonenwende, also seit der Zeitenwende christlich gewesen ist, mehr und mehr zum Islam übergegangen ist, beziehungsweise auch vom Islam erobert worden ist. Und seitdem sind die Kopten in Ägypten eine Minderheit. Die Auseinandersetzung mit dem Islam war von Konflikten geprägt und zum Teil auch sehr blutig. Und vor allem jetzt gerade in den letzten Jahren beobachten wir, dass durch die zunehmende Islamisierung, auch durch die zunehmende Radikalisierung des Islam, es mehr auch immer stärkere Anschläge auf christliche Gemeinden gibt mit Toten. Und insofern das Martyrium oder Kirche der Märtyrer ist sicherlich ein sehr aktueller Ausdruck.
Und darüber werden wir gleich nach den Nachrichten noch sprechen. Dann werden wir mal berichten, wie denn ein christlicher Priester in Kairo lebt und ob der eigentlich Angst hat, wenn er als Priester sich zu erkennen gibt. Aber bisher waren das erstmal die Wurzeln der koptischen Kirche in Ägypten, zusammengefasst von meinem Kollegen Jan-Henrik Steens. Vielen Dank.
Bitte.
Ägyptens Christen, die stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Weltmissionsmonats und eben auch im Mittelpunkt unserer Sendung heute hier. Denn die Christen in Ägypten, die haben es nicht leicht. Immer wieder werden sie Opfer von Übergriffen, Kirchen werden angezündet und Läden geplündert. Jetzt erhebt auch Amnesty International schwere Vorwürfe. Christen in Ägypten, die seien wie Freiwild und die Militärregierung, die sehe tatenlos zu und tue nichts gegen diese Angriffe von Islamisten. Das hat Amnesty International an diesem Wochenende gesagt. Und Professor Khamil Saman, der ist koptisch-katholischer Priester und er ist einer der vielen Gäste, die jetzt zum Weltmissionsmonat nach Deutschland gereist sind, um von der Situation in ihrem Land zu berichten. Khamil Saman, der hat uns hier im Domradio besucht und ich habe ihn gefragt, ob er eigentlich Angst hat, wenn er als offensichtlich christlicher Priester in Ägypten auf den Straßen unterwegs ist.
Bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt und das war was ganz Neues für uns, dass so viele auf einmal. Die Christen haben es immer schwer gehabt, aber man hat immer vertuscht das um Friedensliebe. Das Neueste nach dieser Revolution, dass alles ins Tageslicht kommt. Diejenigen, die sich für den Christen einstellen und diejenigen, die sich gegen die Christen einstellen. Aber da am 14. August war extrem. Gute 90 christliche Einrichtungen zwischen Kirchen, Schulen, Klöster und auch Geschäfte. Und auf einmal, ich meine, sie wollen irgendwie die Christen einschüchtern. Die Christen nach dieser Revolution nahmen echt ans politische Leben teil. Und das wollen sie nicht.
Weil sie sich für Demokratie einsetzen?
Ja.
Und wer sind Sie, wenn Sie von Sie sprechen?
Die Fundamentalisten.
Also nicht die Muslime, auch nicht die Muslimbrüder, sondern Fundamentalisten?
Fundamentalisten, die am meisten zu den Muslimbrüdern und Salafisten gehören. Meistens. Aber es gibt sehr gute Muslimbrüder. Es gibt auch sehr gute Salafisten. Diese Fundamentalisten wollen die Christen einschüchtern.
Wie fühlen Sie sich? Sie haben gerade schon erzählt von diesen Anschlägen, auch im August, wo es ganz besonders schlimm war. Wenn Sie über die Straße gehen in Kairo, Sie sind ganz offensichtlich erkennbar als Christ, Sie tragen einen Priesterkragen.
Ja, wir laufen immer mit Allah, ja. Bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt und ich habe wirklich keine Angst. Wenn es kommen soll, dann kommt es. Es liegt nicht an meine Hand und lasse mich nicht einschüchtern.
Was sind die Ursachen vielleicht auch aus der Geschichte heraus, dass die Christen im Moment so im Fokus der Gewalt stehen?
Manche Fundamentalisten akzeptieren die anderen nicht. Und nicht nur die Christen. Wenn man von Anschlägen am 14. August spricht, es ging nicht nur um kirchliche Einrichtungen. Auch Polizeiposten und ich meine auch ganz mäßige Muslime wurden geschadet. Die sind nicht nur als Christen gezielt. Diese mäßige, sagen wir, Branche von Ägypten. Und die ist gefährlich für sie. Sie wollen Gottes Staat schaffen.
Welche Erinnerungen haben Sie an den 14. August?
Keine, ich war in Deutschland. Ich habe alles per Internet gefolgt und auch telefoniert. Schrecklich war es. Aber ich war immer zuversichtlich. Ich kann auch was erzählen von unserem kleinen Dorf. Ich habe meinen Bruder angerufen. Wie ist es ausgegangen? Sagte, unsere muslimischen Nachbarn haben ihre Waffen gezogen und die haben die Kirche verteidigt.
Wie ist es den Christen unter Mubarak ergangen?
Wie immer. Die Christen haben es schwer seit dem 7. Jahrhundert. Seit der Islam-Eroberung in Ägypten. Und man hat irgendwie es vertuscht, hat geschwiegen. Mal war viel schlimmer, mal weniger schlimm. Und es ist nicht zufällig, dass die Christen in Ägypten einen anderen Kalender haben, Mörderkalender. Und wir sagen, das ist unsere Rolle, dieses Zeugnis abzulegen in schwierigen Situationen. Und zu Mubarak-Zeit war es auch schwer. Aber man sagt, ja, was konnte man tun? Da war keine Demokratie. Jetzt, nach der Revolution, man verlangt nach seine Rechte.
Dann gab es ja den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Morsi und der ist dann wiederum jetzt im Juli 2013 abgesetzt worden nach Massenprotesten. Wie groß war damals Ihre Hoffnung, dass jetzt wirklich der Weg frei ist für eine Demokratie?
Ehrlich gesagt, ich hatte nicht damit gerechnet, dass diese jungen Leute das schaffen. Ich sagte, rechtlich und verfassungsgemäß hat nichts zu tun. Aber die haben es geschafft. Das war für uns wie ein Wunder. Und wir sagten, dann geschehen Wunder noch. Dann vielleicht schaffen wir auch Demokratie.
Und glauben Sie immer noch daran? Wie ist die Situation jetzt? Ist Ägypten auf dem Weg zur Demokratie oder schwindet da Ihre Hoffnung?
Nein, ich meine, wir sind auf dem besten Weg Richtung Demokratie. Es wird dauern. Und wir müssen nicht uns beeilen. Wir müssen langsam und sicher gehen. Ich meine, wir schaffen es.
Sie sind sehr zuversichtlich. Wo nehmen Sie diese Zuversicht her und diesen Optimismus, dass sich das alles in Ägypten zum Guten wenden wird, nach so viel Gewalt und nach allem, was passiert ist in Ihrem Heimatland?
Weil ich in Ägypten lebe und spüre, wie es geht. Wenn man denkt, dass die Fundamentalisten höchstens 5% von der Bevölkerung sind, dann haben sie keine Chance. Und vor allem jetzt haben sie jede Sympathie verloren. Warum haben sie die Wahl gewonnen? Und warum Morsi gewählt wurde? Weil die anderen Parteien nicht stark genug waren, weil sie Untergrund über 80 Jahre gewirkt haben, weil sie sehr gut organisiert waren, weil das Geld von Golfländern floss wie Wasser, weil sie die Sympathie der Bevölkerung genossen, weil sie immer unterdrückt vom Staat waren und so. Jetzt haben sie diese Sympathie verloren. Höchstens werden ihre engsten Anhänger sie wieder wählen. Sollten wir eine faire Wahl haben, meiner Meinung nach, sie schaffen es nicht zwischen 10% und 15%.
Finden Sie eigentlich, dass der Westen, Europa, vielleicht auch die USA sich einmischen sollten in die Situation in Ägypten?
Auf keinen Fall. Es bringt nichts. Sie haben sich in Irak gemischt. Und was haben wir jetzt im Irak? Die wollten sich in Syrien einmischen, obwohl in Syrien es nicht um Freiheit geht. Es geht einfach um Gottes Staat. Sonst, warum sollten deutsche Fundamentalisten nach Syrien hingehen und kämpfen?
Professor Khamil Zaman war das über die Situation der Christen in Ägypten und was eigentlich hinter den gewaltsamen Übergriffen steht. Khamil Zaman, der ist koptisch-katholischer Priester, und was er genau in Ägypten macht und vor allen Dingen wieso er so gut Deutsch spricht, das erfahren Sie gleich hier bei uns im Domradio. Die Geschichte der Kopten, die reicht zurück bis in die Spätantike, das haben wir soeben hier im Domradio in Weltweit schon gehört. Als Kirchengründer gilt ja der heilige Markus, der im ersten Jahrhundert nach Christus in Ägypten gelebt haben soll. Ja, und warum die Kopten heute so im Fokus der Gewalt stehen und wie der Alltag für Christen in Ägypten ist, das hat uns Professor Khamil Zaman soeben schon hier im Interview erzählt. Khamil Zaman, der ist koptisch-katholischer Priester und er ist einer der vielen Gäste, die jetzt zum Weltmissionsmonat nach Deutschland gereist sind, denn Ägypten steht ja dieses Jahr im Fokus des Weltmissionsmonats. Und Khamil Zaman ist seit 2011 Leiter eines Kinderheims in Kairo. Das ist das Haus zum guten Samariter im Stadtteil Heliopolis. Und ich habe ihn im Gespräch mal gebeten, uns etwas über diese Einrichtung zu erzählen.
Da hat ein mein Freund gegründet und er ist vor 3 Jahren plötzlich gestorben. Und ich wurde vom Patriarch beauftragt, seine Arbeit weiterzumachen. Es ist was ganz Neues in Ägypten. Das ist ein gemischtes Waisenheim.
Mädchen und Jungen oder ja. Muslime und Christen?
Nein, wir dürfen keine Muslime nehmen. Sonst okay. Machen uns verdächtig, sie so
zu missionieren.
Missionieren, ja. Mädels und Jungs. Zurzeit haben wir 38. 8 von denen besuchen schon die Uni. Vom Alter her zwischen 5 und 21, 22. Das heißt, sie bleiben bei uns, bis sie einen vernünftigen Abschluss haben. Und wir haben die Zufriedenheit gehabt, dass vor 2 Jahren ein Mädchen Anwältin geworden ist. Die ist zurück zu ihrem Vater. Die sind nicht total weise, halbweise, Mutter oder Vater. In Ägypten schafft die Mutter es noch nicht, allein die Kinder zu erziehen, fehlt ihr die moralische Unterstützung. Und der Vater kann nicht sich mit Kindern anfassen, dann kommen sie zu uns, ob Vater oder Mutter gestorben ist. Wir haben auch andere Fälle, von denen die Mutter ist zum Islam konvertiert. Sie besuchen die normale Schulen. Ab und an hat jemanden, da muss man ihm dabei helfen, sonst in allem und Ganzen geht es sehr gut.
Erklären Sie mir die Bedeutung dieser Einrichtung. Also was würde mit den Kindern passieren, wenn es sie nicht gäbe?
Da wären eventuell Straßenkinder geworden oder eventuell Kriminelle.
Gibt es viele Straßenkinder, viele Arme bei Ihnen?
In Kairo vor allem. Es gibt viele sogenannte Slums. Die waren die Entzündungskraft für die Revolution. Die wurden ausgenutzt. Molotow-Flaschen zu füllen. Und wogegen? Gegen eine Mahlzeit.
Das heißt, die Islamisten haben die Kinder sozusagen bestochen?
Ja.
Und ihnen ein kleines Geld oder ein Essen gegeben, ja. Und gesagt, geht mal demonstrieren oder geht ja. Mal für ja. Aufruhr sorgen. Ja.
Das ist bewiesen. Während der Protestlager haben sie oft Kinder vom Waisenheim geführt und sagten, wir kaufen Kleidung fürs Fest. Und sie haben sie zu Protestlager gebracht, als Schutz. Und man schlägt nicht eine Frau, dann sie schützen sich hinter.
Warum ist die Armut so groß in Ägypten?
Weil keine Gerechtigkeit gibt. Es gibt sehr arme Leute und steinreiche Leute. Wenn man zu Mubarak-Zeit zurückkommt, der Kerl war nicht sehr, sehr schlecht. Und die ersten zwei Mandate waren ziemlich gut. Es fing an, wo er die Idee seiner Frau gefolgt hat, die Macht an seinem Sohn weiterzugeben. Dazu musste er Kompromisse treffen. Und die meisten Kompromisse waren zwischen Macht und Geld. Er sollte irgendwie die nächsten Leute bestechen. Das waren die Geschäftsleute.
Zum Schluss müssen Sie uns noch verraten, warum Sie eigentlich so gut Deutsch sprechen.
In 1983 wurde ich nach Rom zum Studium geschickt. Und ich habe Bibelwissenschaft am Bibelinstitut in Rom studiert. Und für die Promotion braucht man unbedingt deutsche Sprache. Dann bekam ich einen Sprachkurs als Stipendium am Goethe-Institut in der schönsten Ecke. Nicht hier, in Bayern, in Prien am Chiemsee. Und das war echt Kurs, aber sehr intensiv. 7 Wochen lang. Und danach bin ich jedes Jahr im Sommer zur Ferienvertretung nach Deutschland gekommen. Und ich tue es weiter. Und jedes Jahr kommt was dazu.
Wo genau? Im Münsterland sind Sie immer tätig.
Ja.
Wo genau?
Jetzt in Hauenhorst bei Rheine. Und früher auch in Greven.
Was machen Sie da?
Ja, der Pastor fährt in Urlaub und macht alles.
Wie gefällt es Ihnen hier in Deutschland?
Ist eine gute Abwechslung für mich und meine ich auch für die Gemeinde. Ich weiß wohl, dass viele warten auf diese 6 Wochen, wo ich in Deutschland bin. Und ich auch freue mich darauf.
Worauf freuen Sie sich besonders, wenn Sie nach Deutschland kommen? Was schätzen Sie hier bei uns am meisten?
Ist viel ruhiger, auch von der Luft sauber. Und ich kann viel lesen und mich ausruhen, mich für die nächsten Semester vorbereiten. Ich nutze sehr gut aus.
Haben Sie jemals darüber nachgedacht, mit Ihren Deutschkenntnissen und Ihren Verbindungen auf der einen Seite und mit dieser ganzen Gewalt und diesem ganzen Chaos in Ägypten zu sagen, ich gehe nach Deutschland, wandere aus?
Niemals.
Warum?
Ich bin Ägypter und es wurde mir vor Jahren vorgeschlagen, irgendwo anderes. 2 Mal in Rom, 1 Mal in Kanada, 1 Mal war es im Sudan und ich wäre ganz nahe dran anzunehmen, Sudan. Und ich habe das immer abgelehnt. Ich bin Ägypter. Meine Kirche hat sich vieles für mich geopfert. Und ich kann nicht weit von Ägypten tätig werden. Höchstens in die Nachbarländer. Und deswegen war Sudan im Gerede. Aber meine Kollegen, die Bibelprofessoren, haben es mir verboten. Ich bin der Älteste und sagte, wir brauchen deine Erfahrung. Deswegen habe ich das auch abgelehnt.
Professor Hamil Zaman war das. Und warum es ihn immer noch oder immer wieder zurück in seine Heimat nach Ägypten zieht. Hamil Zaman, der ist einer der vielen Gäste, die jetzt im Weltmissionsmonat Oktober hier in Deutschland unterwegs sind, um von ihrem Leben, aber eben auch von ihrem Engagement zu berichten. Und wenn Sie das interessiert, dann finden Sie alle Veranstaltungen mit den spannenden Gästen aus Ägypten im Internet auf der Seite des päpstlichen Missionswerkes Missio unter www.missio-hilft.de. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Ägypten ist unser Thema hier. Und in Ägypten werden Christen diskriminiert und angegriffen. Ja, und was tut der Westen? Noch Bundesaußenminister Guido Westerwelle, muss man ja sagen. Er wird nicht müde, sich besorgt über die Gewalt und die tödlichen Zusammenstöße in Ägypten zu äußern. Im Moment wehrt sich ja die ägyptische Muslimbruderschaft gegen ihr Verbot und deswegen hat Außenminister Westerwelle zum Dialog aufgerufen, zur Vernunft und eben gegen die Gewalt. Dialog klingt immer super, klingt richtig und ist vor allen Dingen europaweit konsensfähig. Nur leider verhallen seine Worte im Nahen Osten ungehört. Menschenrechtler und Kopten in Deutschland, die ärgern sich und sie kritisieren das Verhalten der deutschen Außenpolitik. Friederike Seeger hat sich mit ihnen getroffen.
Es ist still in dem kleinen Konferenzraum im Hotel Mondial nahe des Kölner Doms. Nur wenige Journalisten sitzen auf den schmalen Ledersesseln und hören den Erzählungen von Medat Klader zu. Der Präsident der European Union of Coptic Organizations for Human Rights, eine Organisation, die sich für die Rechte der koptischen Minderheit einsetzt, berichtet von zerstörten Kirchen, von Verfolgung und Misshandlung von Christen. Zeitgleich werden Fotos aus Ägypten gezeigt und im kleinen Raum des Hotels wird es immer stiller. Nicht nur von den Medien fühlt sich die koptische Minderheit in Ägypten verlassen. Auch die Politik hat ihren Teil dazu beigetragen, so der koptische Bischof Anbar Damian.
Ich habe das Gefühl, dass die deutsche Regierung ein bisschen Streicheleinheiten an die Moslembrüder schenkt. Und das versetzt uns in Missverständnis und im Schock. Deutschland ist das höchst intellektuelle Land in der Europäischen Union. Und wir haben das Gefühl, dass die Politiker teilweise auf die Musik der Amerikaner tanzen.
Das schade nicht nur der christlichen Minderheit, so der Bischof, sondern auch dem Ansehen Deutschlands. Konkret geht es um eine Aussage von Außenminister Westerwelle. Er hatte im Juni diesen Jahres zu Gewaltverzicht aufgerufen und ein Ende des Hausarrestes von Mohamed Mursi gefordert. Für Bischof Anbar Damian ist das kaum nachvollziehbar. Sowohl der ehemalige Präsident Mursi als auch die Muslimbrüder stehen für ihn für Unterdrückung und Verfolgung. Auch der Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, Martin Lessentin, kritisiert das Verhalten der deutschen Politik. Für ihn hat sich die Situation der Kopten in Ägypten auch deshalb verschlechtert.
Ein Problem ist auch, dass die deutsche Außenpolitik die Situation falsch bewertet und zum Beispiel mit dem Eintreten für eine Freilassung Mursis genau den falschen Schritt macht. Mursi hat Rechtsstaatlichkeit abgebaut in Ägypten. Mursi hat versucht, Medien gleichzuschalten. Alles Dinge, die eine rechtsstaatliche Demokratie wie Deutschland nicht gutheißen kann.
Stattdessen müsse die deutsche Außenpolitik klar Stellung beziehen. Für Martin Lessentin bedeutet das auch, dass ein Blick auf die ganze Region geworfen wird. Denn neben Ägypten wird auch in anderen islamischen Ländern wie Syrien oder dem Irak massiv Gewalt gegen Christen ausgeübt. Genau hinschauen müsse Deutschland und vor allem, so der Menschenrechtler, sich genau überlegen, welche politische Seite man unterstütze. Auch Bischof Anbar Damian fordert klare Signale, vor allem seitens der christlichen Parteien.
In Bezug auf die Diskriminierung und Verfolgung der Christen erfahre ich nur eine sehr blasse Sprache. Ganz ehrlich, blasse Sprache, verriegelte Türen in dem deutschen Konsulat in Kairo. Ich wünsche mir, dass wir das Gefühl haben, es ist wirklich eine christliche Nation. Die größte Partei ist eine christliche Partei, die mutig für ihre Mitmenschen was tut.
Dass sich hierzulande kaum jemand für das Schicksal der Christen in Ägypten interessiert, ärgert und schockiert den koptischen Bischof. Gerade weil er die deutsche Gesellschaft als intellektuell und stark empfindet. Auch Martin Lessentin wird nicht müde, auf die Situation der Kopten in Ägypten hinzuweisen. Umso mehr, da auch in Syrien zunehmend Gewalt gegen die christliche Minderheit ausgeübt wird.
Als Menschenrechtsverteidiger möchten wir zeigen, dass die ganze Region unter großer Unruhe und Terror leidet und dass es in beiden Ländern christliche Minderheiten sind, die im Fadenkreuz muslimische Eiferer sind.
Martin Lessentin und Bischof Anbar Damian sind sich an diesem Tag einig. In Ägypten traf die deutsche Außenpolitik eine falsche Entscheidung. Noch einmal dürfe so etwas nicht passieren.
Menschenrechtler und Kopten in Deutschland, die kritisieren die deutsche Außenpolitik in Bezug auf Ägypten. Und das war ein Beitrag von Friederike Seeger. Wir haben heute schon viel über die Lage der Ägypter, vor allen Dingen der Christen in Ägypten gehört. Ja, und so klar war das alles noch gar nicht, als sich das päpstliche Missionswerk Missio vor 2 Jahren dazu entschieden hat, Ägypten zum Mittelpunkt seines Weltmissionsmonats 2013 zu machen. Missio ist sozusagen von den Ereignissen eingeholt worden, denn heute hätte das Motto aktueller nicht sein können. Seit den Umbrüchen des arabischen Frühlings und seit der Entmachtung von Präsident Mohamed Mursi Anfang Juli, da ist das Land mehr denn je im Interesse der Öffentlichkeit. Mein Kollege Matthias Friebe, der hat Prälat Krämer, also den Präsidenten von Missio, bei der feierlichen Eröffnung des Weltmissionsmonats vor einer Woche hier in Köln getroffen und er hat ihn gefragt, warum er und seine Kollegen sich eigentlich damals für das Thema Ägypten und Christen in Ägypten entschieden haben.
Ägypten ist ein Land, das in großen Umbrüchen ist. Als wir vor 2 Jahren uns entschieden haben, Ägypten zum Beispiel Land zu machen, haben wir schon gesehen, dass da gerade die Revolution im Gange war, dass auch die Christen schon unter Druck gerieten durch Gewalttaten, die damals verübt wurden. Es hat sich in der Zwischenzeit sehr viel getan, sehr viel verändert. Die Situation ist vielleicht offener denn je. Und wir wollen einfach in dieser Situation Christen, die in Bedrängnis sind, die in einer schwierigen Situation sind, Solidarität zeigen und sie unterstützen durch die Projekte, mit denen wir den Aufbau der Kirche in Ägypten unterstützen. Aber vor allem auch durch unser Gebet und unsere spirituelle Solidarität.
Mit dem Sturz von Präsident Morsi Ende Juni, Anfang Juli, da ist die Welle der Gewalt noch einmal hochgeschwappt, wenn man das so sagen kann. Wie besorgt sind Sie, wenn Sie nach Ägypten schauen?
Nun, ich bin auf der einen Seite schon besorgt, weil diese Gewalttaten natürlich eine Bedrohung sind für die Christen im Land und die ohnehin schon etwas schwierigen Bedingungen, unter denen sie stehen, noch verschärfen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch eine große Hoffnung, gerade der Gäste, die jetzt zu uns gekommen sind in diesen Tagen, um von Ägypten zu berichten, die doch in die Demokratie Bewegung in Ägypten große Hoffnungen setzen und doch davon ausgehen, dass sie dann in absehbarer Zeit unter Verhältnissen leben können, wo sie viel freier ihren Glauben leben können und sich auch am Aufbau einer neuen ägyptischen Gesellschaft beteiligen können.
Und trotzdem sind es immer wieder gerade die koptischen Christen, die von Anschlägen bedroht sind, wo Kirchen, Klöster, Schulen zerstört werden durch Anschläge, wo viele Menschen auch sterben. Was glauben Sie, wo sind die Ursachen, dass es gerade die koptischen Christen sind, die da so unter Druck stehen?
Nun gut, die Christen sind eine Minderheit, auch wenn sie schon seit 2000 Jahren im Land sind, also wirklich zu Ägypten gehören. Aber sie werden natürlich auch sehr schnell zum Spielball von politischen Interessen, werden auch instrumentalisiert. Und das ist sicher eine der Ursachen, weswegen auch christliche Kirchen immer wieder Ziel von Terroranschlägen werden.
Jetzt sagt der Vatikan, die Christen in Ägypten haben eine Schlüsselstellung im Christentum des ganzen Nahen Ostens. Sehen Sie das auch so? Ist das so eine Schlüsselkirche für die ganze Region?
Ja, dafür sprechen einmal die Zahlen. Es ist die größte christliche Gemeinschaft. In Ägypten sind es doch etwa 10 Millionen Christen, vor allem koptische Christen, aber auch katholische Christen und protestantische Christen, die dort leben. Das ist die größte christliche Gemeinschaft im Nahen Osten. Ägypten ist auch als Staat einer der Schlüsselstaaten des Nahen Osten. Also von daher kommt der Kirche in Ägypten eine ganz zentrale Rolle zu, ohne Zweifel.
Die Aktion 2013 steht unter dem Motto: Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Welche Hoffnung gibt es für die Zukunft der Christen in Ägypten?
Ja, es ist ein Wort des Propheten Jeremia, das in einer Zeit gesprochen wurde, als das Volk Israel in schwerer Not war und fast die Hoffnung verloren hatte und dann eben an sich an den Gott erinnert hat, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat in die Freiheit. Nun wollen wir die Christen nicht aus Ägypten herausführen, aber wir wollen doch einfach zeigen, dass der Glaube einfach die Kraft gibt, auch in einer schwierigen Situation durchzuhalten. Und das ist das Zeugnis, was ich auch in diesen Tagen erlebe von unseren ägyptischen Christen, dass sie überhaupt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dass sie davon ausgehen, dass sie eine Zukunft haben, dass sie auch der ägyptischen Gesellschaft sehr viel zu geben haben. Die Christen sind sehr präsent in vielen Bereichen, sind auch Vorreiter in der Gesellschaft in vielen Bereichen. Das ist eine ganz konkrete Hoffnung für Ägypten, die aber ganz tief im Glauben verwurzelt ist.
Welche Bedeutung hat der Weltmissionsmonat?
Ja, der Sonntag der Weltmission ist eigentlich die größte Solidaritätsaktion der Katholiken weltweit. Er wird nicht nur bei uns in Deutschland begangen, sondern in allen Ländern, in denen die katholische Kirche präsent ist. Und mit der Kollekte, die an dem Sonntag erbeten wird, wird ein großer Solidaritätsfonds gefüllt, aus dem dann Projekte und Aktivitäten vor allem für die ärmeren Kirchen des Südens unterstützt werden. Und von daher ist das eine ganz wichtige Aktion und aber auch nochmal ein Zeichen der internationalen Solidarität aller Katholiken.
Das heißt, auch wenn in diesem Jahr Ägypten das Beispielland ist, geht nicht alles Geld nach Ägypten?
Nein, es geht in diesen Solidaritätsfonds. Davon werden alle Kirchen unterstützt, die bedürftig sind. Aber wir stellen jedes Jahr eine Kirche in den Mittelpunkt, um exemplarisch deutlich zu machen, was auch mit dem Geld geschieht und dass diese internationale Solidarität wirklich auch ein ganz wertvoller Schatz ist unseres Kircheseins und dass wir von dem Zeugnis der Kirchen, die häufig unter viel schwierigeren Bedingungen ihren Glauben leben müssen, auch sehr viel profitieren können, davon auch eigene Ermutigung und Bestärkung erfahren können.
Dann nehmen wir das Beispielland Ägypten. Was passiert konkret? Welche Projekte unterstützen Sie in Ägypten?
Also wir unterstützen natürlich, wie wir das in jedem Land tun, vor allem die Ausbildung von künftigen Priestern, von Ordensleuten, von engagierten Laien, die in verschiedenen Bereichen tätig sind. Wir unterstützen vor allem auch die Aktivitäten der Kirche Ägyptens im Bildungsbereich, im Sozialbereich. Hier gibt es ganz eindrucksvolle Projekte. Ich habe sie selber zum Teil auch besucht, wenn beispielsweise für behinderte Menschen Angebote gemacht werden, wo sie auch mit Menschen ohne Behinderung zusammenleben können, ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden. Das sind Bereiche, in denen eigentlich nur die Christen tätig sind. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen auch in die ägyptische Gesellschaft hinein, dass vor allem diejenigen, die die Benachteiligsten sind, nicht vergessen werden, sondern dass auch ihnen eine Zukunft in Menschenwürde ermöglicht wird.
Prälat Klaus Krämer war das, der Präsident des päpstlichen Missionswerkes Missio zu Ägypten und warum dieses Land dieses Jahr im Fokus des Weltmissionsmonats Oktober steht und wie Missio und die katholische Kirche sich in Ägypten engagieren. Weltweit, unser Thema ist Ägypten heute hier und Ägypten hat seit diesem Sommer keinen Präsidenten mehr. Ob es ein Putsch war, eine Amtsenthebung oder gar eine Revolution, das hängt wahrscheinlich davon ab, wen man fragt. Fakt ist jedoch, im Juli, da stürzte das ägyptische Militär nach anhaltenden Protesten. Staatspräsident Mohamed Morsi setzte die Verfassung außer Kraft und übernahm die Macht. Nun war Mohamed Morsi nicht irgendein selbsternannter Pharao, sondern er war aus der ersten demokratischen Wahl des Landes hervorgegangen. Aber er war eben von den Muslimbrüdern und das hat vielen nicht gefallen, übrigens auch hier im Westen nicht. Und genau daran entzündet sich jetzt die Spaltung der ganzen Gesellschaft, die das Land an den Rand eines Bürgerkrieges führt. Bleibt die Frage, darf man eigentlich einen demokratisch gewählten Präsidenten einfach so aus dem Amt jagen, auch wenn der es selbst nicht mit der Demokratie so genau genommen hat? Diese Frage und welche Rolle dabei religiöse Zugehörigkeiten spielen, hat Sabine just mal dem Historiker Wassam Farag gestellt.
We have a roadmap for democracy. We have parliamentary elections and presidential elections.
Wir haben einen Fahrplan. Wir werden Parlamentswahlen haben, aber wenn dieser Plan nicht binnen eines Jahres oder 18 Monaten umgesetzt wird, werden die Leute wieder auf die Straße gehen. Wir haben keine Angst mehr und wir werden nicht aufhören, nach Freiheit zu rufen. Wir sind frei und wir werden keine Kompromisse mehr über Würde und Freiheit eingehen.
Die Lage ist schwierig in seiner Heimat, sagt Professor Wessam A. Farag von der Mansura-Universität in Ägypten. Er hofft auf die Unterstützung durch den Westen, damit das Land eine Zukunft hat. Solange dort aber von einem Putsch geredet und laut über Sanktionen nachgedacht wird, ist niemandem geholfen, so der muslimische Wissenschaftler. Er kritisiert eine einseitige Darstellung in den westlichen Medien.
They were focusing only on one thing. We have a situation where
Sie konzentrierten sich nur darauf, dass ein demokratisch gewählter Präsident von der Armee gestürzt wurde. Das ist aber nur teilweise korrekt. Sie zeigen nur eine Seite des Bildes. Der Präsident war gewählt. Aber was sollen die Leute machen, wenn sie nach einem Jahr merken, dass er lügt und betrügt? Sie entheben ihn seines Amtes. Das haben die Amerikaner mit Nixon gemacht.
What in democratic countries people would do. They would impeach a president. The Americans did that with Richard Nixon.
Um den Präsidenten zu entmachten, gab es in Ägypten aber keine Institution, erklärt der Historiker. Also tat die Armee das, was das Volk wollte. Das ägyptische Militär ist schon lange auf der Seite des Volkes, meint Farag. Und dennoch.
We are not happy.
Wir sind natürlich nicht auf die lange Sicht glücklich, wenn die Armee regiert. Wir demonstrieren auch schon gegen die Fehler der Armee. Wir werden nicht die Regierung der Armee akzeptieren.
We will not accept the army to rule for.
Zurück zur Herrschaft der Muslimbrüder sollte das Land aber auf keinen Fall, so Farag. Das wäre vor allem aus Sicht der christlichen Minderheit fatal. Unterdrückt wurde sie auch in den letzten 40 Jahren. Im Moment aber müssen die Christen eine neue Welle der Gewalt durchmachen. Immer wieder Anschläge auf Kirchen und Klöster.
Ever since the Muslim Brotherhood and allied Salafists came to power, religious minorities have been subject.
Seit die Muslimbrüder an der Macht waren, wurde von eskalierender Gewalt gegen religiöse Minderheiten berichtet. So gilt etwa das Kidnappen und Verschleppen von koptischen Mädchen als strategische Demütigung der Kopten durch die radikalen Salafisten.
Dabei könnten Kopten und Muslime eigentlich friedlich nebeneinander leben, findet Farag. Gehen sie doch gemeinsam für die Freiheit auf die Straße.
Die Christen waren Partner der jungen Revolutionäre. Sie gingen mit ihnen auf die Straße am 25. Januar 2011. Das Kreuz und der Halbmond waren beide sichtbar auf dem Tahrirplatz. Das Ziel der ersten Revolution war sehr einfach. Sie forderte Freiheit und Würde für alle ägyptischen Menschen.
Very simple. It was after Freedom, Dignity of the Egyptian people.
Ja, aber davon ist Ägypten wohl im Moment noch ziemlich weit entfernt. Sabine Just hat mit dem Historiker Wassam Farag gesprochen. Die Lage der Christen, sie ist nicht nur schwierig in Ägypten, sondern fast im gesamten Nahen Osten. Das weiß keiner so gut wie Leonardo Kardinal Sandri, der nämlich im Vatikan Präfekt ist und zwar zuständig für die katholischen Ostkirchen. Er sagt, alles sei im Moment im Nahen Osten im Umbruch und die große Unsicherheit in vielen Ländern, die führe zu Feindseligkeit und eben auch zu Verfolgung. Christen sind vielleicht nicht immer die Zielscheibe, aber oftmals werden sie eben in Konflikte hineingezogen. Und gerade den Christen in Ägypten, denen komme dabei eine besondere Schlüsselstellung im Nahen Osten zu.
L'Egitto ha un'importanza molto speciale perché si tratta del
Ägypten ist das Land mit der größten Bedeutung, denn es ist mit 80 Millionen das bevölkerungsreichste Land. Und der Anteil der Christen daran ist der höchste. Es gibt die koptisch-orthodoxen und die koptisch-katholischen Christen. Während die koptisch-orthodoxen etwa 10 Millionen ausmachen, sind die koptisch-katholischen Christen eine ganz kleine Minderheit, etwa 200.000 bis 250.000.
Sono più o meno 10 milioni, diciamo. E invece noi i cattolici copti dobbiamo dire sono una piccolissima minoranza.
Und doch haben diese wenigen eine große Bedeutung durch ihre vielen Aktivitäten im schulischen Bereich, im Sozial- und Gesundheitsbereich. Sie leisten einen großen Beitrag in und für die ägyptische Gesellschaft. Und sie ermöglichen denen, die am Rande stehen, eine Beteiligung an der Gesellschaft und ein Minimum an Würde.
Und dass dies nun durch den Weltmissionsmonat einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, das freut ihn natürlich sehr. Darum ist er auch nach Deutschland gereist, um den Deutschen jetzt im Weltmissionsmonat von der Lage der Christen im Nahen Osten und insbesondere in Ägypten zu erzählen. Ja, und von den Deutschen, da wünscht er sich neben Spenden natürlich vor allen Dingen Solidarität. Und warum diese Solidarität so wichtig ist, das hat er uns im Domradio-Interview erklärt.
Veramente. È molto importante che i cristiani in Egitto e i cattolici non si sentano soli. Lo abbiamo sentito.
Es ist sehr wichtig für diese Menschen, dass sie sich nicht allein fühlen. Und es gibt ihnen viel Mut für ihre tägliche Arbeit. Sie brauchen diese Ermutigung in einem Land, wo sie eine so kleine Minderheit sind. Es ist wichtig für sie zu wissen, dass es irgendwo anders Menschen gibt, die an sie denken und sich für sie einsetzen, wie eben hier in Deutschland. Ich freue mich, dass es nun endlich Aufmerksamkeit gibt für die Diskriminierung und die Angst, die sie erleiden müssen. Natürlich ist Missio für die Mission weltweit zuständig, aber die Hilfe ist besonders wichtig dort, wo Christen leiden, damit sie eine Zukunft und eine Hoffnung haben.
Kardinal Sandri, der verurteilt die Gewalt und die Übergriffe gegen Christen und als Kardinalpräfekt für die katholischen Ostkirchen, weiß aber auch, dass es eben nicht pauschal die Muslime sind, sondern eben immer eine kleine extremistische Minderheit, die aber eben ein friedliches Zusammenleben im Land zwischen den Religionen unmöglich machen. Und daran knüpft eben auch der Weltmissionsmonat ein, der in diesem Jahr unter dem Motto steht, ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Das ist eine Zusage aus dem Buch des Propheten Jeremias. Und das soll eben auch für die Christen in Ägypten gelten, fordert der Kardinal.
Speriamo che sia un futuro di speranza.
Wir hoffen, dass es in Ägypten eine Zukunft der Hoffnung gibt und dass die Christen irgendwann als richtige Bürger der Gesellschaft angehören und dass sie ihren Beitrag leisten können am Wiederaufbau des Landes. Das ist mein Traum. Ich wünsche mir, dass die Christen in Ägypten die Werte des Evangeliums weitertragen können.
Tutti quei valori del Vangelo di Gesù. Certo, sono dico sogni, ho detto sogni perché è una cosa che non la vedo.
Das ist natürlich im Moment angesichts der Situation in Ägypten nicht leicht. Was hier passiert, ist ein Missbrauch der Religion, ebenso wie es im Irak passiert und in Syrien. Aber ich möchte an dem Traum eines interreligiösen Zusammenlebens festhalten. Das ist auch die Hoffnung des Papstes. Und wir wünschen uns, dass irgendwann Frieden sein wird, dass die Christen im Nahen Osten bleiben und leben können als anerkannte Bürger mit den gleichen Rechten wie alle.
Il mio, la mia speranza, la speranza del Papa, la speranza di tutta la Chiesa è che i cristiani rimangano in Medio Oriente veramente come cittadini che sono autentici originari di questi paesi.
Leonardo Kardinal Sandri war das. Und warum die Solidarität mit den Christen in Ägypten so wichtig ist, Darum ist er zum Weltmissionsmonat nach Deutschland gereist, um eben auf die Situation in Ägypten aufmerksam zu machen. Und er ist einer von vielen Gästen, die jetzt im Oktober hier in Deutschland unterwegs sind, um eben darauf aufmerksam zu machen, um das Thema einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und wenn Sie das auch interessiert, dann finden Sie alle Veranstaltungen mit den spannenden Gästen aus Ägypten auf der Seite des päpstlichen Missionswerkes Missio unter www.missio-hilft.de im Internet. Domradio weltweit geht jetzt zu Ende. Nachhören und nachlesen können Sie das alles wie immer im Internet unter www.domradio.de. Da finden Sie auch zahlreiche zusätzliche Infos zu unserem Thema heute, nämlich den Christen in Ägypten. Und da gibt es auch die Kontakte zu den Hilfswerken und natürlich die Spendendaten. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid und ich sage Tschüss, bis bald.